Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wissen Sie noch, wer Donna Strickland ist? Kleiner Tipp. Im letzten Jahr wurde sie berühmt. Alle großen Nachrichtenkanäle berichteten über ihre herausragende Leistung. Aber was hat die Frau denn nun geleistet? Schlagen Sie in Wikipedia nach, wenn Sie mögen, oder bleiben Sie 10 Minuten bei uns, denn dann sagen wir es Ihnen. Mein Name ist Christiane Knoll, herzlich willkommen. Fische, Krebse, Schnecken, was in Flüssen oder Bächen lebt, ist vor allem auf eines angewiesen: Wassernachschub. Naturgemäß fließt das Wasser weg und muss aufgefüllt werden, damit die Organismen nicht ersticken oder auf dem Trockenen sitzen. Der Grundwasserspiegel scheint dabei eine entscheidende Rolle zu spielen und der sinkt mancherorts dramatisch. Inge de Graaf von der Universität Freiburg hat sich die Mühe gemacht, die Wechselwirkung innerhalb der Wasserflüsse weltweit zu modellieren. Im Fachblatt Nature sind ihre Prognosen heute nachzulesen und Sie ahnen es, sie sind alarmierend. Gestern habe ich mit der Hydrologin telefoniert. Meine erste Frage: Welchen Fluss trifft es denn besonders hart?
So one example of an impacted region is for example the Ganges Basin.
Besonders stark betroffen sind zum Beispiel der Ganges und Indus in Indien. Hier wird sehr viel Grundwasser gepumpt, mit Auswirkung auf die Flüsse. Je mehr der Grundwasserspiegel sinkt, umso weniger Grundwasser endet in den Flüssen und die Abflussmenge sinkt.
So I don't know the exact number, but for example the river of the groundwater levels in India are decreasing by, yeah,
ich habe keine exakten Zahlen, aber wenn der Grundwasserspiegel wie hier derzeit um Meter pro Jahr sinkt, dann reden wir für die Abnahme der Abflussmenge in den Flüssen von 50%. Was wir für Bewässerung der Felder in dieser Gegend nutzen, ist also wirklich erheblich.
Ihr merkt, was das für die Lebensgemeinschaften in den Flüssen bedeutet, haben Sie global kartiert. Was haben Sie da genau gemacht?
So what we did, or what I did, I developed a new hydrological groundwater model that we run over the globe.
Ich habe ein hydrologisches Grundwassermodell entwickelt. Ich habe es für die Vergangenheit und für die Zukunft laufen lassen, die Grundwasserentnahme eingebaut und weil es im Modell eine Verbindung zu den Flüssen im ganzen Wassernetzwerk gab, konnte ich die Abhängigkeiten untersuchen.
Sie haben Temperaturdaten einfließen lassen, wie Sie sagen, Daten über die Dicke von Aquiferschichten und so weiter. Das ist ein globales Modell. Heißt das, der Grundwasserspiegel etwa ist weltweit bekannt?
You mean if we have observations about it?
Yeah, measurements.
Yeah. Well, that's actually a good question, because if you look over the globe,
die Daten sind verfügbar, aber nicht gleichmäßig über den Globus verteilt. Von Europa, Nordamerika und Australien haben wir gutes Feedback. Weniger Daten gibt es aus Asien, Afrika und Südamerika. Aber es geht uns gar nicht nur um den Grundwasserspiegel, sondern um das System. Das wollen wir verstehen. Und da kann unser Modell das aktuelle Wissen erweitern mit einer Simulation für die ganze Welt.
It can simulate the whole world.
So what are your results? Was sind denn nun Ihre Ergebnisse?
There are basically two key findings, and the first key finding is.
Da gibt es zwei wichtige Punkte. Der erste: 20% der Abflussgebiete, in denen Grundwasser gefördert wird, haben ihre ökologische Grenze bereits erreicht. Und bis Mitte des Jahrhunderts sagen wir vorher, dass etwa die Hälfte dieser Gebiete die Gesundheit ihrer Ökosysteme nicht mehr aufrechterhalten kann. Die zweite wichtige Erkenntnis: um diese Grenze zu erreichen, reicht schon ein geringes Absinken des Grundwasserspiegels. Und das hat uns wirklich überrascht. 2 Meter weniger und der Zufluss verändert sich so stark, dass in den Bächen und Flüssen die Lebensgemeinschaften nicht überleben. Das zeigt uns, wie sensibel sie auf Grundwasserförderung reagieren.
And furthermore, what's also important to realize is that it can often take decades for groundwater pumping to lead.
Und was auch noch wichtig ist, wir müssen feststellen, dass es oft Jahrzehnte dauern kann, bis wir die Folgen feststellen. Was wir heute tun, wird unsere Flüsse in 10 Jahren oder noch später beeinflussen. Das ist eine tickende Zeitbombe.
What exactly do you mean by? Was meinen Sie, wenn Sie sagen, dass Ökosysteme an ihre Grenzen stoßen? Sterben alle Fische und Krebse oder existiert nur das Ökosystem so, wie wir es kennen, nicht mehr?
Right now we mean more like that the ecosystems we have right now cannot survive anymore.
Im Moment denken wir, dass die heutigen Ökosysteme nicht überleben. Also wir haben die Zuflüsse berechnet, die wir brauchen, um gesunde Ökosysteme zu erhalten. Was wir uns nicht angeschaut haben, ist, was aus ihnen mit weniger Wasser oder anderen Temperaturen werden könnte. Kommen dann andere Arten? Aber das wäre in der Tat spannend.
Would be definitely interesting.
Den Klimawandel haben Sie berücksichtigt.
Ja, wir haben den Wasserverbrauch fixiert, aber den Prognosen entsprechend ab 2010 am Klima gedreht. Vielleicht sollte ich noch eines ergänzen. Wir haben den Wasserbedarf in unseren Modellen auf dem heutigen Niveau eingefroren. Aber der wird sich mit dem Klimawandel und der wachsenden Bevölkerung um ein Vielfaches erhöhen. Die Effekte in den Flüssen werden also voraussichtlich noch viel größer sein.
Sie haben verschiedene Klimamodelle in Ihr System eingegeben. Wenn Sie die pessimistischeren zugrunde legen, dann werden bis 2050 sogar 79% aller Gebiete mit Grundwasserförderung an ihre Grenzen stoßen. Was sagen Ihre Modelle für Deutschland?
What about Germany? What are your results about Germany?
My results show that Germany should not worry at all.
Deutschland sollte sich nicht allzu große Sorgen machen. Das Klima liefert genug Regen nach.
But the climate is wet enough to replenish the used groundwater as well.
Auch wenn wir bei einem Klimawandelszenario von 2 oder 3 Grad Celsius landen?
Even with the climate change scenarios.
Ja, aber es ist gut im Blick zu halten, dass wir in unserem globalen Modell über lokale Informationen hinweg mitteln. Das heißt nicht, dass nicht auch in Deutschland Flüsse betroffen sind, aber in meinen Modellen sehen wir das nicht.
In my model, it's not showing up.
Sagt die Hydrologin Inge de Graaf über die weltweiten Folgen der Grundwasserentnahme. Wer schon mal nachts gen Himmel geblickt hat, den wird es nicht weiter verwundert haben, dass dort oben nur ein einziger Mond seine Bahnen zieht. Wir kennen es nicht anders. Andere Planeten haben viel mehr Monde oder gar keinen. 180 Stück sind es jedenfalls in unserem Sonnensystem. Doch nun haben Astronomen erstmals einen weiteren ganz woanders entdeckt. Ein erster Exomond, der allen bisherigen Theorien zur Mondentstehung zu widersprechen scheint. Das Wissenschaftsmagazin Science berichtet heute über den Brocken, der einst ein Planet war. Guido Meyer.
Exoplaneten sind nicht dafür bekannt, schöne Namen zu haben. Es gibt aber auch so viele von ihnen, mittlerweile mehr als 4000, dass Astronomen die römischen Götter als Paten längst ausgegangen sind. Also heißt jener Planet im Sternbild Schwan eben Kepler 1625b, benannt nach dem Weltraumteleskop Kepler, mit dem er entdeckt wurde, und nach seinem Stern 1625. Er ist ungefähr so groß wie Jupiter, der größte Planet des Sonnensystems. Schon vor 2 Jahren beschlich den britischen Astronomen David Kipping vom University College London ein Verdacht. Könnte dieser Exoplanet einen Mond haben?
Ein Mond ist viel kleiner als ein Planet. Ihn nachzuweisen wird nicht einfach sein. Mit Sicherheit schwieriger als einen Exoplaneten zu finden.
Der Nachweis von Exoplaneten gelingt Astronomen häufig über die sogenannte Transitmethode. Zieht ein Planet vor seinem Stern vorbei, wird der Stern leicht verdunkelt. Dieser minimale periodische Lichtabfall lässt sich mit Teleskopen von der Erde aus beobachten. Bei Exomonden sollte der Nachweis ähnlich funktionieren.
Zieht ein Mond vor dem Stern vorbei, sehen wir zuerst die Verdunkelung durch den Planeten. Kurz davor oder kurz danach können wir eine zweite Abnahme des Sternenlichts feststellen, die diesmal vom Mond hervorgerufen wird.
Im Falle von Kepler 1625b ist Astronomen in der Tat eine solche Messung gelungen. Seitdem gilt der Himmelskörper mit der Bezeichnung Kepler 1625b1 als heißester Kandidat für den Titel erster nachgewiesener Exomond. Die Namen exosolarer Himmelskörper werden dadurch also nicht schöner, aber die Größe stellt alles im Sonnensystem Bekannte in den Schatten. Der Exomond soll 10-mal so groß sein wie die Erde. Er hätte ungefähr die Ausmaße des Planeten Neptun. Nur deswegen ließ sich der Himmelskörper überhaupt nachweisen. Doch genau diese Größe stellt Astronomen nun vor ein Problem.
Die Modelle zur Mondentstehung funktionieren in diesem Fall nicht. Große Monde, wie einige der Begleiter Jupiters und Saturns, sind aus dem Abfall in der Gas- und Staubscheibe entstanden, den die Planeten übrig gelassen haben. Auch wenn wir in Simulationen diese Gas- und Staubscheibe noch so sehr vergrößern, gäbe es in ihr niemals genügend Material, um einen Riesen von der Größe Neptuns entstehen zu lassen. Die bisherigen Erklärungsversuche greifen hier nicht.
Also hat sich Bradley Hansen von der University of California in Los Angeles gefragt, wie könnte solch ein Riesenmond noch entstanden sein? Eine mögliche Antwort: Kepler 1625b1 war ursprünglich gar kein Mond, sondern selber ein Planet im Entstehen.
Stellen Sie sich vor, zwei Planetenkerne teilen sich eine Umlaufbahn in einer Scheibe aus Gas und Staub. Sie stehen im Wettbewerb zueinander. Beide wachsen, verleiben sich Gas ein und wachsen weiter durch den Aufprall von Gesteinsbrocken. Verfügt einer der beiden auch nur über einen winzigen Wachstumsvorsprung, weil er etwas massereicher ist, wird er schneller wachsen als der andere und sich alles übrige Gas in der Scheibe einverleiben.
Und das führt dazu, dass er sich schließlich auch seinen Konkurrenten einverleiben wird, genauer ihn auf eine Umlaufbahn zwingt. Der Planet wird so zum Mond degradiert. Bleibt die Frage, ob ein solcher Machtkampf dort draußen im All eine Ausnahme ist. Denn zumindest im Sonnensystem dürfte es einen solchen Entstehungsprozess von Monden nicht gegeben haben.
Das spielt sich alles an der äußersten Nachweisgrenze ab. Wir können derzeit nicht sagen, wie typisch diese Art der Mondentstehung ist. Es könnte nur die Spitze des Eisbergs sein oder ein sehr spezieller, seltener Fall.
Astronomen um den Briten David Kipping haben den ersten Exomond entdeckt. Guido Meyer hat ihn vorgestellt. In der kommenden Woche ist es wieder soweit. Die Nobelpreise werden vergeben. Wer sie bekommen wird, ist zwar noch streng geheim, aber eines ist jetzt schon klar. Es werden wieder mehrheitlich Männer sein. Obwohl in den meisten naturwissenschaftlichen Fächern genauso viele Frauen studieren wie Männer, obwohl die Institutionen seit Jahrzehnten gegen das Ungleichgewicht anarbeiten. Woran liegt es also? Christine Westerhaus hat mit einer schwedischen Forscherin gesprochen.
Seit mehr als 50 Jahren erhält erstmals wieder eine Frau einen Nobelpreis für Physik.
Als im vorigen Jahr Donna Strickland den Nobelpreis für Physik erhielt, war das sogar in der Tagesschau der Erwähnung wert. Die Kanadierin war erst die dritte Frau in der Geschichte dieses Preises. Marie Curie war 1903 die erste, 1963 folgte Maria Göppert-Meyer. Lise Meitner hingegen ging leer aus, obwohl sie maßgeblich an der Entdeckung der Kernspaltung beteiligt war. Bis dann Donna Strickland an der Reihe war, waren 55 Jahre vergangen. Als ihr Name bekannt gegeben wurde, hatte sie nicht mal einen Eintrag bei Wikipedia. Das Online-Lexikon fand ihre Leistungen nicht wichtig genug. Solche Fehleinschätzungen von Frauen seien symptomatisch für die Naturwissenschaften, meint Agnes Wold von der Göteborg-Universität.
Ich glaube, dass die Leute immer noch dieses komische Bild vor Augen haben, dass richtige Forscher Männer sein müssen und dass es nicht so glamourös ist, wenn Frauen forschen.
Dabei hätten Frauen in den Naturwissenschaften längst aufgeholt. Doch viele Studien zeigen, die Leistungen von Frauen werden in der Wissenschaft durch die Bank schlechter bewertet als die von Männern. 1995 hat Agnes Wold gemeinsam mit einer Kollegin systematisch untersucht, wie der schwedische Forschungsrat Bewerbungen auf Postdoc-Stellen einstuft. Wie sieht sie die Situation heute?
Es zeigte sich damals, dass Männer eine viel größere Chance hatten, diese Stelle zu bekommen. Und damals sagten alle, ja, Frauen schreiben aber auch viel schlechtere Forschungsanträge, publizieren so schlecht und arbeiten in so langweiligen Forschungsgebieten. Wir konnten aber zeigen, dass das überhaupt keine Rolle spielte. Das, was eine Rolle spielte, war das Geschlecht der Bewerber. Um im Auswahlverfahren genauso gut bewertet zu werden wie ein Mann, brauchte eine Frau 2,6 mal so viele Publikationen.
Seit dieser Studie sei zwar viel Zeit vergangen, meint Agnes Wold, doch die Machtstrukturen seien immer noch dieselben. Außerdem säßen im Nobelpreiskomitee Menschen, die am liebsten ihr eigenes Forschungsgebiet auszeichnen und dabei Frauen regelmäßig übergehen.
Es
sitzen wirklich unmögliche Leute im Nobelpreiskomitee. Sie haben total radikale Ansichten und das ist etwas, was mich in den Wahnsinn treibt. Immer wenn es um Prestige und viel Geld geht, zieht das ein bestimmtes Klientel von Leuten an. Es geht um Machtspiele und so weiter und Frauen werden systematisch dabei herauszentrifugiert. Ich kann dieses Machtgefüge nicht exakt erklären, aber ich habe es tausendmal beobachtet. Nicht nur beim Nobelpreis, sondern auch bei anderen Forschungspreisen.
In ein paar Ländern gibt es inzwischen zaghafte Versuche, die Aufstiegschancen von Frauen in der Wissenschaft zu verbessern. In Norwegen beispielsweise haben Forschungsanträge eine größere Chance, bewilligt zu werden, wenn auch eine Frau unter den Bewerbern bzw. Bewerberinnen ist. Doch um Frauen wirklich dieselben Chancen in den Naturwissenschaften zu eröffnen, muss sich grundsätzlich etwas ändern, meint Agnes Wold.
Solange man es nicht will, wird sich nichts ändern. Dabei muss man aus diesem Teufelskreis ausbrechen. Frauen haben es schwerer, Artikel zu publizieren und bekommen deshalb weniger Forschungsgelder, seltener eine Anstellung. Und wenn du keine Stelle und keine Finanzierung hast, kannst du nicht forschen. Es gibt unendlich viele Studien, die diesen Zusammenhang zeigen. Weibliche Forscher haben weniger Laborplätze, weniger Assistenz, weniger von allen Ressourcen. Sie müssen ganz einfach viel mehr leisten.
Trotz dieser widrigen Bedingungen gibt es aber immer wieder Frauen, die in der Wissenschaft von sich reden machen. Emmanuelle Charpentier und ihre Kollegin Jennifer Doudna sind zwei von ihnen. Die beiden haben vor ein paar Jahren die Genschere CRISPR-Cas entwickelt, mit der sich gezielt Gene in Zellen einschleusen lassen. Eine bahnbrechende Entwicklung, die auf jeden Fall ausgezeichnet werden sollte, findet nicht nur Agnes Wold.
Ich verstehe nicht, worauf wir noch warten. Die beiden müssen den Nobelpreis bekommen. Aber vielleicht stehen noch zu viele Männer in der Warteschleife.
Soweit der Beitrag von Christine Westerhaus. Ob die beiden Frauen in diesem Jahr tatsächlich ausgezeichnet werden, wissen wir nächste Woche, denn dann geht es wieder los mit den Nobelpreisen. Auch für meinen Kollegen Michael Lange ist es ein ganz heißer Tipp, aber nicht der einzige.
Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna hätten auf jeden Fall einen Nobelpreis verdient für ihre Genschere CRISPR-Cas. Es könnte aber in diesem Fall auch der Nobelpreis für Chemie und nicht für Medizin sein, denn in den letzten Jahren wurden immer wieder Forschungen im Bereich der Biochemie mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet. Dann wäre Platz bei der Medizin für Männer von der Warteliste. Und die besten Kandidaten meiner Meinung nach sind da die Entwickler der Optogenetik. Die verbindet Gentechnik mit Optik und das führt dazu, dass sich Nervenzellen mit Licht steuern lassen. Letztlich kann so sogar das Verhalten von Tieren und vielleicht irgendwann sogar Menschen durch Licht gesteuert werden. Der Wissenschaftler, der das als erster ausprobiert hat, ist Gero Miesenböck, ein Österreicher, der das Verhalten von Fliegen damit verändert hat. Weitere wichtige Ergebnisse stammen dann aus Deutschland. Ernst Bamberg und Peter Hegemann haben da geforscht. Und dann gibt es noch einen Amerikaner, Carl Diceros, der das Verfahren bei Mäusen und Ratten erstmals angewandt hat. Wenn Sie mitgezählt haben, es sind schon 4 Kandidaten. Es können allerdings maximal nur 3 Wissenschaftler einen Nobelpreis erhalten. Also für Spannung ist gesorgt, nicht nur im Wettbewerb Frauen gegen Männer.
Unter anderem Michael Lange wird den Nobelpreis dann am Montag in Forschung aktuell einordnen. Medizin macht den Anfang, mit Physik und Chemie geht es am Dienstag und Mittwoch weiter. Jetzt aber erst einmal die Meldungen von heute mit Lennart Pyritz.
Ein Atomkrieg zwischen Indien und Pakistan hätte verheerende globale Folgen. Ein Forschungsteam aus den USA hat mit Hilfe von Modellsimulationen abgeschätzt, welche Auswirkungen ein mit Nuklearwaffen geführter Konflikt der beiden Länder im Jahr 2025 entfalten würde. Demnach könnten durch die direkten Effekte 50 bis 125 Millionen Menschen sterben. Der Rauch brennender Städte würde den Himmel verdunkeln und Sonnenstrahlung absorbieren. Die Folge wäre eine Abkühlung der Erdoberfläche um bis zu 5 Grad Celsius und um bis zu ein Drittel reduzierte Niederschläge. Dadurch würde das Pflanzenwachstum gestört und es könnte zu Massenhungersnöten kommen, warnen die Autoren im Fachmagazin Science Advances. Mehr als 10 Jahre könnte es bis zu einer Erholung von diesen Effekten dauern, da der Rauch in der oberen Atmosphäre verweile. Derzeit verfügen Indien und Pakistan über jeweils etwa 150 Atomsprengköpfe. Im Jahr 2025 werden es Schätzungen zufolge je 200 bis 250 sein.
Die Besatzung der Polarstern hat eine Eisscholle für ihre Mission gefunden.
Am 20. September hatte die Expedition Mosaik begonnen. Ein Jahr lang soll das Forschungsschiff Polarstern festgefroren an einer Eisscholle durch das Nordpolarmeer driften, um neue Erkenntnisse über die Erwärmung der Arktis zu sammeln. Wie das Alfred-Wegener-Institut, das die Mission leitet, heute mitteilt, haben die Mitglieder der Expedition bereits eine dafür geeignete Scholle identifiziert. Sie misst etwa 2,5 mal 3,5 Kilometer. Auf ihr soll ein Forschungscamp errichtet werden. Insgesamt waren Satellitenfotos von 16 Eisschollen ausgewertet worden. Hubschrauber hatten zudem Erkundungsflüge unternommen. Ein Problem war nach AWI-Angaben, dass es nach dem warmen Sommer kaum genügend große und stabile Eisschollen in der Region gibt.
Die Zahl der Toten und Verletzten durch E-Zigaretten steigt weiter.
Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Gebrauch von E-Zigaretten in den USA ist auf 18 gestiegen. Das hat die US-Gesundheitsbehörde CDC gestern mitgeteilt. Die Toten seien durchschnittlich 50 Jahre alt gewesen. Zudem sei die Zahl der bestätigten und wahrscheinlichen Fälle von Lungenschädigungen durch E-Zigaretten auf 1080 gestiegen. In der vergangenen Woche hatte die Behörde von 12 Toten und 805 Verletzungsfällen berichtet. Die Ursache für die Lungenschäden ist laut CDC immer noch unklar. Vermutungen zufolge könnten sie durch eingeatmete Öle oder Fette auftreten. Eine aktuelle Untersuchung im New England Journal of Medicine liefert allerdings keine Hinweise auf Lipidablagerungen. Für die Studie wurden 17 Lungenbiopsieproben von Patienten untersucht, die E-Zigaretten genutzt hatten und offenbar daraus resultierende Lungenprobleme aufwiesen. Sie scheinen vielmehr unter direkten toxischen Effekten zu leiden, so die Mediziner, sowie beim Einatmen giftiger Gase oder Dämpfe.
Ein Forschungsteam der Universität Grenoble hat ein neuartiges Exoskelett für Querschnittgelähmte entwickelt.
Vorgestellt wird es im Fachblatt The Lancet Neurology. Die Mediziner haben dafür einem 28-jährigen querschnittsgelähmten Mann Elektroden auf die harte Hirnhaut implantiert, die die Hirnströme aufzeichnen. Nimmt sich der Patient gedanklich vor, zum Beispiel ein Bein zu bewegen, werden die Signale mithilfe eines Computeralgorithmus in mechanische Befehle eines Roboterskeletts übersetzt. Über 2 Jahre testeten die Wissenschaftler das System, auch mithilfe eines vom Patienten digital gesteuerten Avatars. Als Fortschritt wird der wochenlange Einsatz des Systems ohne Neukalibrierung bewertet. Zudem verschafft es dem Patienten viele Freiheitsgrade in der Bewegung. Eine klinische Anwendung steht aber noch nicht zur Diskussion.
Eine neu entdeckte Flugsaurierart hat offenbar länger überlebt als ihre Verwandten.
Die fossilen Überreste der Spezies wurden in Australien gefunden und umfassen Teile des Schädels und 5 Wirbel. Merkmale der Zähne weisen darauf hin, dass es sich dabei um einen bisher unbekannten Vertreter einer eigentlich gut untersuchten Gruppe von Kurzschwanzflugsauriern handelt. Bislang hatten Forschende angenommen, die Gruppe sei vor etwa 94 Millionen Jahren ausgestorben. Die neu entdeckte Art könnte dagegen bis vor 90 Millionen Jahren auf der Erde gelebt haben, so die Autoren in den Scientific Reports. Das Fossil wurde in der Winton-Formation in Queensland geborgen. Dabei handelt es sich um eine Abfolge von Sedimentgesteinen aus der Kreidezeit, die eine Datierung der eingeschlossenen Funde erlauben.
Sternzeit, 4. Oktober, Hubbles Jupiter-Weltkarte. Ende Juni hat das Hubble-Weltraumteleskop den Gasriesen Jupiter intensiv beobachtet. Mindestens einmal im Jahr erfasst Hubble die oberen Schichten der Jupiter-Atmosphäre. Im Juni erschien der Riesenplanet ungewohnt farbig. Der große rote Fleck, das Markenzeichen Jupiters, war bestens zu sehen. Dieser Wirbelsturm ist etwas größer als die Erde und ragt etwa 5000 Meter aus den umgebenden Gasschichten heraus. Bis heute ist unklar, warum der Fleck seit rund 200 Jahren immer kleiner und womöglich bald verschwinden wird. In den Wolkenbändern, die in einer breiten Farbpalette von Ocker, Rot, Braun und Orange erscheinen, gibt es zahllose kleinere Wirbel. Sie verändern sich von Jahr zu Jahr und die Hubble-Aufnahmen helfen, das Wettergeschehen auf Jupiter besser zu verstehen. Die Farben hängen davon ab, welcher Druck und welche Temperatur in den Gasmassen herrschen und in welcher Höhe sich die Ammoniakwolken befinden. Viele Wirbel entstehen zwischen Bereichen, in denen die Wolken in entgegengesetzter Richtung um den Planeten rasen. Auf Jupiter stürmen die Winde mit bis zu 650 Kilometern pro Stunde. Daran gemessen ist ein Hurrikan auf der Erde kaum mehr als ein laues Lüftchen. Der Riesenplanet dreht sich in nur knapp 10 Stunden um seine Achse. Hubble-Bilder bei verschiedenen Stellungen wurden zu einer Weltkarte kombiniert, die atemberaubende Details zeigt. So ist auf einen Blick zu sehen, dass es auf Jupiter turbulent zugeht und dass der Planet fast wie gemalt aussieht.
Flugzeuge, Käse, Wein. Was die neuen Zölle für Europas Unternehmen bedeuten, klären gleich die Kollegen bei Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Christiane Knoll. Ihnen ein schönes Wochenende und danke fürs Zuhören.